Das Sport1 Corona-Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Sport1 Corona-Update geht in eine neue Woche und ich habe mir wieder hochkarätigen Ersatz besorgen müssen für Matthias Becker, der in den wohlverdienten Urlaub abgezwitschert ist für diese Woche. Aber ich bin froh, dass ich hier den Mann in meinem Studio sitzen habe, der irgendwie das Multitalent von Sport1 ist. Er ist Moderator, er ist Kommentator, er hat kreative Ideen und er kann vor allem sehr schön und viel erzählen. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Hadi Töne.
Also ich bin ein bisschen gerührt, muss ich sagen, auf dieser Begrüßung. Vielen Dank, Matthias Becker. Ich finde auch, der hat Urlaub mal verdient.
Definitiv.
Und wir versuchen das jetzt hier irgendwie rauszureißen.
Genau, das machen wir. Und wir haben gerade schon im Vorlauf gesprochen. Normalerweise haben wir immer ganz klar diese Taktung, 3 Fragen, 3 Antworten. Und sind schon ein bisschen ins Sprechen gekommen. Was gibt es denn so für Sportarten gerade? Und da sind ein paar Sportarten, die dir persönlich auch am Herz liegen, wo es ganz, ganz neue Entwicklungen gibt, wo Turniere spontan stattfinden, andere schauen von Tag zu Tag. Gib unseren Hörern doch gerne mal einen Abriss, was da gerade so passiert in den Sportarten, die im Fokus des Medieninteresses, aber vielleicht auch ein bisschen abseits des Medieninteresses stattfinden.
Genau, also was natürlich jeder momentan mitbekommt, ist halt, Fußball wird gespielt. Die Champions League und auch die Europa League werden wohl über die Zielgerade auch gerettet werden können. Sprich, das ist ja nächstes Wochenende, dann am 23. wird dort das Finale der Champions League sein. Vielleicht ja sogar mit 2 deutschen Mannschaften, wird man sehen. Aber das klappt alles ohne Zuschauer. Nun gibt es aber viele Sachen, die eben nicht klappen. Das muss man ja auch nach wie vor sagen. Unter anderem ist die Straßenrad-WM abgesagt worden. Die sollte eigentlich zwischen dem 20. und 27. September, also in gut einem Monat sein, aber man hat jetzt gesagt, komm, der Radsport-Weltverband, das geht so nicht, man versucht jetzt einen Ersatztermin zu finden, weil aus 45 Ländern da irgendwie die Leute einreisen zu lassen, wird schwierig. Du hast es angesprochen, ich bin auch außerhalb des Fußballs in vielen Sportarten unterwegs, zum Beispiel Triathlon, ne? Ironman kennt jeder, ist auch längst abgesagt und trotzdem zum Beispiel Anfang September soll es in Hamburg eben das Weltmeisterschaftsrennen geben, also da auch aus allen Nationen kommen sie hergeflogen, fahren dann da ein bisschen Rad, schwimmen ein bisschen und laufen. Und da wird dann auch ein Weltmeister-Team, aber eben auch die Einzelstarts dort zur WM-Serie absolviert. Das Ganze eben auch ohne Zuschauer. Boah, da merkt man schon, ob das so eine schlaue Idee ist. Hamburg ist dann nochmal im Fokus. Da wird jetzt auf einmal Ende September oder Mitte September ein Tennisturnier gespielt, also am Roten Baum, was ja jeder kennt. Aber eigentlich war das auch schon gefühlt abgesagt. Und nur weil Madrid jetzt schwächelt und abgesagt wurde, erfährt auf einmal der Turnierveranstalter in Hamburg, Mensch, hast nicht Bock, in 3 Wochen ein Tennisturnier zu machen? Jetzt sagen die natürlich, ja klar, machen wir. Aber ich bin da auch sehr skeptisch, was so all diese Veranstaltungen angeht. Pferderennsport, ja, da kann man Geisterrennen zum Beispiel machen. Das ist in Deutschland auch und in Europa momentan schon gang und gäbe. Aber es gibt halt auch viele Sportarten, die nach wie vor echt um die Existenz zittern. Und durch die ansteigenden Zahlen, boah, glaube ich, haben wir da also noch nicht irgendwie ja den Break-Even erreicht, dass alle sagen, Mensch, das wird jetzt schon irgendwie wieder. Ich glaube, wir müssen uns da einfach nach wie vor hinten anstellen. So schön Sport ist, Gesundheit ist irgendwie doch für uns alle dann wichtiger.
Ja, und schön, dass du Hamburg ansprichst. Wir hatten vergangene Woche, und du hast auch gerade das nochmal angesprochen, die Infektionszahlen, sie steigen wieder ein Stück weit in Deutschland. Und gerade Hamburg ist zwischenzeitlich dann auch wieder betroffen. Wie nimmst du das generell wahr jetzt? Was ist also so auf dein Gefühl, was die Corona-Zahlen und was auch die Entwicklung dessen angeht und den Sport auch angeht? Könnte es da auch wieder einen Rückschritt geben? Ich glaube, König Fußball wird so durchmanövrieren. Da steckt ja auch ein bisschen Geld dahinter. Aber dass kleinere Sportarten jetzt wieder kleinere Brötchen backen müssen. Beachvolleyball zum Beispiel hat ja eine Tour, Plan mit Zuschauern bei der Deutschen Meisterschaft Anfang September, dass sich das jetzt wieder zurückentwickeln könnte und dass man da wieder 2-3 Stufen sich hinten anstellen muss?
Ja, also das klingt natürlich jetzt sehr negativ, aber nochmal, ich finde, die Gesundheit ist nun mal das Hauptargument. Und wenn man sagt, gerade jetzt Richtung Winter, Eishockey und sowas, das sind alles Hallensportarten, wo natürlich eine andere Infektionsmöglichkeit auch besteht für jeden Zuschauer, als es jetzt vielleicht draußen dann ist bei Freiluftveranstaltungen. Natürlich kommt das alles nochmal ins Wackeln, wenn das so weitergeht. Und wir alle sind keine Virologen, aber wenn man so die Zahlen sieht, dann ist Deutschland noch der Einäugige unter den Blinden so ungefähr. Also heute gab es gerade die Meldung, dass weltweit noch an keinem Tag so viele Neuinfektionen gab, wie es an diesem Tag gab. Also sprich, es ist ja noch längst nicht vorbei. In anderen Ländern, und da sind wir dann eben auch bei Sportvergleichen, die mit internationalen Startern arbeiten, das ist einfach schwierig vorherzusagen, aber klar ist, wer glaubt irgendwie, die Party kann jetzt wieder so losgehen. Ich würde es mir auch von Herzen wünschen, aber ich glaube, der irrt ganz gewaltig.
Ja, eine Fußballparty gab es zumindest in den vergangenen Tagen von den Bayern zu sehen in der Champions League, um da auf König Fußball nochmal zu sprechen zu kommen. Du hast das begleitet und du begleitest das auch mit deinem Podcast König Fußball, den wir hier vor einigen Minuten auch wieder aufgenommen haben. Was ist denn dein Take zum Fußball? Also das läuft ja ganz gut momentan und Corona-Fälle werden ja auch relativ schnell dann ausfindig gemacht. Isoliert in Anführungsstrichen, das klingt jetzt böser als es ist, aber da funktioniert es ja ganz gut. Können sich, glaubst du, andere Sportarten davon eine Scheibe abschneiden oder ist das schlecht adaptierbar von dieser großen Sportart auf die vermeintlich kleineren?
Ja, vieles wurde ja schon adaptiert. Gerade eben auch das, was die DFL damals herausgebracht hatte, als die Bundesliga wieder ins Rennen geschickt wurde, war Deutschland da ja das erste Land, was eigentlich wieder Großveranstaltungen ohne Zuschauer, aber eben wieder Fußball hat genehmigen können. Dann sind die amerikanischen Sportarten eben auch drauf angesprungen, haben ja auch ihre Finalturniers dann in einer Stadt gemacht, so wie jetzt in Lissabon ja gerade die Champions League stattfindet. Also jeder lernt ja auch von jedem, was diese Erfahrung angeht. Wir alle haben keine Ahnung gehabt, wie Sportveranstaltungen ablaufen können unter diesen Bedingungen. Ich habe jetzt hier, wir sind ja in München, gab es so ein paar kleinere Veranstaltungen auch in Sachen Triathlon oder Lauf-Events. Auf einmal laufen nicht mehr alle gemeinsam los, sondern alle 5 Sekunden wie so Einzelstart. Und schon kann man Open Air das Ganze vielleicht so machen, dass alle Spaß haben und alle gesund bleiben. So, also es entwickelt sich da viel, aber ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass natürlich die vielen schönen Hallensportarten, du bist selber auch ein Volleyballpapst und auch ein großer Fan davon, Eishockey, Handball, das sind so große und wirklich auch publikumsträchtige Sportarten, dass die einfach, je schlechter das Wetter dann wird und wahrscheinlich eben parallel dazu auch die Zahlen wieder hochgehen und dann nochmal die normale Grippewelle kommt. Wie gesagt, alles profundes Halbwissen, aber doch, so alle haben wir ja ein bisschen was dazugelernt in den letzten Monaten, dass das dann extrem schwierig werden wird. Geduld ist nach wie vor gefragt, so ein Impfstoff könnte irgendwie helfen, aber ich glaube, der wird maximal erst dann irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres kommen und bis dahin wird halt der Sport, wie viele andere Dinge, und der Sport ist ja nicht allein, weiter auch leiden müssen. Ich glaube, dass schon viel geschafft wurde und ja auch viel wieder realisiert werden konnte. Aber bis es wieder Publikumsevents gibt, so wie wir das vorher kannten, ja, leider müssen wir Geduld haben. Ich hätte es auch gern anders uns allen erzählt, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, lasst uns da lieber ein bisschen vorsichtiger bleiben, als jetzt sagen, alle wieder rein und dann husten wir gemeinsam danach. Das kann es irgendwie auch nicht sein.
Nee, definitiv nicht. Und einer, der diesen Spagat, das war eine wunderbare Überleitung, einer, der diesen Spagat ganz gut erklären kann, weil selber als Sportler betroffen, aber auch als Betroffener der Krankheit direkt, der wird uns jetzt einiges erzählen können. Ein sehr interessantes Gespräch und ich leite über auf das Interview mit dem paralympischen Athleten Johannes Flors. Danke, Hadi, und vielleicht ja bis bald hier im Sport1 Corona Update.
Tja, und bleibt alle gesund.
Wir haben schon einige Disziplinen abgehakt in diesem Corona-Update und so ein bisschen uns durch die Disziplinen gewühlt und durch die Sportarten gewühlt und geschaut, wo sind denn individuelle Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Corona-Krise, der sogenannten Corona-Krise zu finden. Und wir sind jetzt bei der Leichtathletik angekommen und bei der Paraleichtathletik. Und ich darf heute sprechen mit einem mehrfachen Weltrekordhalter und vielleicht im nächsten Jahr ja Olympiasieger, das bleibt noch abzuwarten. Auf jeden Fall herzlich willkommen im Sport1 Corona-Update, Johannes Flors.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das war ein kleiner Versprecher. Ich möchte natürlich Paralympicsieger werden und nicht Olympiasieger.
Ja, stimmt. Ja, natürlich. Der Versprecher, ach, manchmal läuft er mir noch über die Lippen. Das tut mir natürlich leid. Natürlich Paralympicsieger, hoffentlich dann 2021. Ich hoffe, es bleibt der einzige inhaltliche Fehler und wir wollen einsteigen und erstmal dich so ein wenig kennenlernen, bevor wir dann in das Corona-spezifische Thema einsteigen. Du bist Leichtathlet der Leistungsklasse T62. Erklär gerne einmal den Zuhörern da draußen, was das genau bedeutet, wie da in der Sportart bei dir in der Leichtathletik gearbeitet wird mit diesen Leistungsklassen und was du genau machst.
Genau, also wir haben in der Leichtathletik die Klassen, die 60er-Klassen, die gehören quasi den Amputierten. Und weil ich ja Doppelunterschenkel amputiert bin, bin ich die T62 und laufe zum Beispiel über die 100 Meter auch gegen die einseitig Amputierten, gegen die T64. Und das wurde einfach mal eingeführt, um die Klassen zu trennen, um eigene Wettkämpfe zu ermöglichen. Und die 400 Meter, meine Paradedisziplin, meiner Hauptstrecke, die laufe ich zum Beispiel nur gegen Doppelamputierte. Die ist ein reines T62-Event.
Wollen wir mal darauf zu sprechen kommen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass du ein paralympischer Sportler geworden bist und eben in diesen genannten Leistungsklassen antrittst. Du hast dir mit 16 Jahren deine Unterschenkel amputieren lassen. War das damals medizinisch notwendig oder hast du diese Entscheidung zu 100% selber getroffen aus Schmerzvermeidungsgründen, weil da ja ein Gendefekt dahinter steht letztendlich?
Genau, ich habe von Geburt an einen Gendefekt, der nennt sich Fibula Aplasie. Im Grunde wächst da das Wadenbein von Geburt an nicht komplett, beziehungsweise ist nicht vorhanden. Bei mir war das in beiden Beinen so. Und das hat sich dann so geäußert, dass der Unterschenkel zu kurz ist, sehr dünn und die Füße sich auch eher ja, nicht normal ausbilden. Ich hatte 3 Zehen pro Fuß und je älter ich wurde, desto weniger wuchs alles proportional mit. Im Grunde hatte ich dann mit 15, 16 einen normalen Oberkörper, war quasi ein Sitzriese. Und wenn ich dann aufstand, war ich 1,60 groß, hatte Schuhgröße 37. Und all das haben die Füße und meine Unterschenkel so nicht mehr mitgemacht. Ich hatte schnell starke Schmerzen beim Sportunterricht, sobald es irgendwie darum ging, in der Pause rauszugehen, zu spielen. Und ja, das war dann für mich selbst so ein Moment mit 15, mit 16, wo ich dann mich selbst gefragt habe, wie geht das weiter, was passiert, wird es besser? Und da habe ich mich dann eben viel mit meinen Eltern zusammengesetzt und auch mit dem operierenden Arzt. Und die Amputation war dann eigentlich eine Möglichkeit, für die ich mich dann entschieden habe. Und ja, es ist da nur Gutes rausgekommen. Also ich sage mal, das ist die beste Entscheidung meines Lebens.
Und diese beste Entscheidung deines Lebens hat dann auch dazu geführt, dass du deine Liebe zur Leichtathletik, ich glaube, das kann man schon so betiteln, entdeckt hast. Gab es davor schon einen Bezug zur Leichtathletik oder kam das dann erst mit der neu gewonnenen, sage ich bewusst, Herrschaft in Anführungsstrichen über deinen sportlichen Körper?
Ja, das war ganz witzig. Und zwar hatte ich mit Leichtathletik nie viel am Hut. Ich war vor der Amputation doch mal regelmäßig schwimmen, weil das eigentlich die Sportart war, die wirklich dann noch keine Schmerzen verursacht hat, wo die Füße nicht belastet wurden. Und dann nach der Amputation habe ich mich für ein Sportabitur angemeldet. Und bei uns in der Schule war das dann Pflicht, einen Triathlon zu machen. Und ich habe meine Prothesen frisch bekommen und war dann das erste Mal auch laufen mit Alltagsprothesen, also solche Prothesen, wie ich sie wirklich jeden Tag trage, und habe gemerkt, obwohl das weder schnell war noch wahrscheinlich gut aussah und ich auch nicht lange laufen konnte, Laufen ist mein Ding. Das habe ich 16 Jahre lang nicht gekonnt und jetzt kann ich's und es macht mir unheimlich viel Freude. Und das war so der Grundstein eigentlich, dieser zwanghafte Triathlon, den wir absolvieren mussten, beziehungsweise das Training für den Laufpart.
Mittlerweile hältst du dann Weltrekorde in der Leichtathletik, einige Jahre später, über 100, über 200 und über 400 Meter. Einen inoffiziellen Rekord hast du noch im Visier, das sind 45,7 Sekunden, aufgestellt von Oscar Pistorius, dem Südafrikaner, auf den 400 Meter. Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, das steht schon sehr in deinem Fokus, diese Zahl auch. Die hast du schon präsent und möchtest du auch auf absehbare Zeit knacken.
Ja, absolut. Dadurch, dass wir eine kleine Klassenänderung hatten, also von den 40er-Klassen, die hatten wir vor den 60er-Klassen, da hat sich allerdings nicht viel geändert. Das wurde nur gemacht, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu schaffen. Und da wurde der Weltrekord von Oscar nicht mitgenommen, aber weil er einfach auch ein doppelamputierter Athlet ist, sehr sauschnell gelaufen ist. Und für mich ist das irgendwie noch eine Zeit, die es zu schlagen gilt, die steht quasi auf meiner To-Do-Liste zum Abhaken.
Es gibt vielleicht noch ein zweites Thema im Zusammenhang mit Oscar Pistorius, die potenziell, unterstelle ich mal, belehre mich gerne eines Falschen, auch ein Ziel für dich sein könnte oder ein Thema für dich sein könnte. Er ist als beinamputierter Sprinter oder als unterschenkelamputierter Sprinter 2012 in London bei den Olympischen Wettbewerben angetreten. Jetzt mal seine Biografie seit 2013, seit dem Mordprozess außen vor gelassen. Inwiefern ist das auch ein Ziel von dir, dem nachzueifern und vielleicht sogar einmal im Olympischen Wettbewerb, um die Brücke wieder zum Anfang zu schlagen, anzutreten?
Ja, man muss sagen, Pistorius hat enorm viel für den Behindertensport getan. Also der hat enorm viel erreicht, enorm viel publik gemacht und den Sport einfach vorangetrieben. Und dafür, das war einfach richtig, richtig gut. Ich für mich selbst halte aber einen Start bei den Olympischen Spielen also gar nicht für notwendig. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, also ich bin ein paralympischer Athlet. Mein Ziel sind die Paralympischen Spiele. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es ab einem gewissen Niveau keine Vergleichbarkeit gibt zwischen olympischen und paralympischen Athleten. Und das wäre keinem Athleten gerecht, dann zu sagen, ein paralympischer Athlet darf auch bei den Olympischen Spielen starten.
Jetzt heißt dieser Podcast ja Sport 1 Corona-Update und das Thema Corona ist bislang, man kann ja auch sagen, vielleicht auch durch die Aktualität, die ja so ein bisschen entspannender vermeintlich wieder ist, so ein bisschen zurückgestellt. Wir wollen natürlich trotzdem drüber sprechen, gerade weil du nicht nur selber passiv Corona betroffen gewesen bist mit den entsprechenden Kontaktbeschränkungen, sondern auch aktiv erkrankt warst. Wie hat sich die Krankheit denn bei dir bemerkbar gemacht?
Genau, mich hat es ein bisschen erwischt, darf man sagen. Im Grunde würde ich so beschreiben, dass ich eine Woche mit Grippe im Bett lag. Also ich hatte jetzt, ich habe über Nacht natürlich alles ausgeschwitzt, hatte viel Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und war eine Woche wirklich platt. Aber ich glaube, von vielem, was man hört, war das ein relativ harmloser Verlauf. Und man muss auch jetzt sagen, dass es mir körperlich echt gut geht. Ich bin auch Teil einer Studie. Und da wird regelmäßig alles gecheckt und da sieht es auch wirklich sehr gut aus. Parallel dazu fühle ich mich im Training gut. Kann da also von meiner Seite aus sagen, dass ich, glaube ich, Glück gehabt habe und meine Leistungsfähigkeit so weit nicht besonders eingeschränkt wurde.
Sag gerne noch mal ein paar Worte zu dieser Studie. Um was genau geht es da? Um die Erforschung der Nachwirkungen der Krankheit oder um was geht es da genau?
Es geht einfach darum, welche Folgen hat Corona bei Leistungssportlern.
Ah, okay. Das heißt, du hast gesagt, Nachwirkungen sind eigentlich kaum noch da, sprich Leistungsfähigkeit, mal abgesehen von den Trainingspausen, die vielleicht auch bestanden haben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber wirkliche Nachwirkungen spürst du dann nicht mehr von dieser Erkrankung?
Genau, also so subjektiv und wenn ich in meinen Körper reinfühle, würde ich sagen, ich bin fit. Natürlich weiß man nicht, was irgendwelche Organe irgendwie abbekommen haben, aber das wird sich auch langfristig, denke ich, zeigen. Und deswegen gehe ich da eigentlich guter Dinge ran und bin da auch mit positiven Gedanken dabei.
Hast du seit dieser Erfahrung und seit der eigenen Erkrankung einen anderen Blick auf das Thema Corona, auf das Thema Corona-Pandemie oder hat sich dadurch eigentlich nicht viel verändert?
Ja, ich war vorher schon sehr vorsichtig, würde ich sagen. Und auch wenn es sich in Deutschland viel besser hat und wir wirklich wenig Fälle haben im Vergleich zu anderen Ländern der Welt, darf man es, glaube ich, einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber natürlich ist das eine schwierige Situation, die sich ja, glaube ich, die ist so facettenreich, dass man das gar nicht alles, ich glaube, in ein oder zwei Sätzen abschätzen kann.
Was war damals schlimmer zu der Zeit? Die Quarantäne, also in Sachen Lagerkoller oder dass du keinen Sport machen konntest? Mal abgesehen von der Krankheit selber natürlich, von den Symptomen selber.
Ja, ich glaube, wenn man krank ist, dann möchte man eh keinen Sport machen. Insofern ging das ganz gut. Aber als es mir dann besser ging, klar, ich war dann noch 2 Wochen in Quarantäne und auch da die Zeit vergeht. Das war natürlich schon sehr ätzend, um ehrlich zu sein. Irgendwie irgendwann ist dann quasi Netflix auch leer, die Bücher sind durchgelesen und wenn das Wetter dann auch nicht mitspielt, macht auch der Blick aus dem Fenster nicht so viel Spaß. Ja. Aber es ging vorbei und ich konnte auch so ein bisschen trainieren. Ich habe genug Materialien hier, um so kleine Workouts zu machen und das ging dann irgendwann auch, als ich mich wieder fit gefühlt habe in Maßen. Deswegen, die Zeit ging vorbei, aber ich glaube, für mich persönlich war die 2. Woche der Quarantäne, wenn es dann auch Richtung Ende geht und man die Corona-Tests abwartet, die einen dann entlassen, die schlimmere Zeit.
Thema Training finde ich ganz interessant tatsächlich, würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Wie ist das denn mit Training in den eigenen 4 Wänden? Weil ich stelle mir das so vor, die Prothesen, die ihr zum Laufen und du zum Laufen benutzt, da sind unten Spikes dran. Ich weiß nicht, inwiefern man das austauschen kann, aber damit kann man natürlich schlecht Übungen in den eigenen vier Wänden machen. Da leidet das Parkett dann doch sehr. Und auch, was ich gelesen habe, ist, man an der Stelle, wo der Unterschenkel abgetrennt wurde, das nennt man stumpf, korrigiere mich gerne, auch wenn ich da falsch liege, dass der auch einfach, wenn er eine Zeit lang nicht in der Prothese gesteckt hat und der Belastung nicht ausgesetzt war, dass der auch wieder empfindlicher wird. Ist das so, dass diese Pause dann, diese Trainingspause auch dazu führt, dass man sich gewisse Dinge wieder oder dass man das eine gewisse Zeit braucht, um auch da wieder auf sein normal Belastungsniveau zu kommen?
Ja, ich fange mal von vorne an, um ehrlich zu sein, weil das waren ja zwei, drei Fragen. Ja. Sicher, der Vermieter findet das nicht gut, wenn man hier mit Spikes um den Küchentisch läuft. Auch das habe ich nicht gemacht. Also während ich zu Hause in Isolation war, habe ich im Grunde mit meinen Alltagsprothesen halt Workouts gemacht. Handelscheiben, Gymnastikbänder, Blackroll-Übungen, alles auf der Matte, Ausfallschritte, Klimmzüge, alles irgendwie, um den Körper halt fit zu halten. Und alles, was auf Alltagsprothesen geht. Mhm. Und am Anfang der Krise war es ja so, dass die ganzen Sportstätten auch gesperrt waren. Und dann sind wir, oder viele meiner Kollegen sind dann auch auf Waldwege ausgewichen. Und da ist die Krux, dass man quasi mit Prothese nicht gut abrollen kann, weil wir in den Sportprothesen neben den Spikes, die wir zum Glück durch einen Schutz abdecken können mit einer normalen Laufsohle. Und dadurch, dass wir dann nicht abrollen können, beziehungsweise nicht über den kompletten Fuß, sondern über den Vorfuß, haben wir nicht die Möglichkeit, Unebenheiten, wie zum Beispiel ja, Sachen, die einfach mal rumliegen können, ein Stöckchen, ein Stein, eine Wurzel, komplett auszugleichen. Und das ist relativ ja, anspruchsvoll, gefährlich und ja, ist dann nicht zielführend, wenn es heißt, du musst jetzt einen schnellen Dauerlauf machen, aber du musst eigentlich immer mit wachem Geist auf den Boden gucken und schauen, dass du dich nicht vertrittst. Und das war eher suboptimal. Aber diese Bewegung war wirklich zwingend notwendig, weil, wie du schon sagtest, der Stumpf, der verändert sich, wenn er nicht benutzt wird. Der wird zum Teil dicker oder dünner, der ist empfindlicher und wenn sich das alles ändert, dann passt die Prothese, die Sportprothese nicht mehr. Und im schlimmsten Fall, davon wurde ich zum Glück auch erspart, muss man sich dann neue Schäfte machen lassen. Das kostet Zeit, bis man dann die alten Stellungen wiederfindet, auf denen man sich wohlfühlt. Und neben der Zeit leider auch doch sehr, sehr viel Geld.
Das heißt letztendlich, in der Zeit, als die Sportplätze noch nicht zugänglich waren, hat man da mit ganz, ganz vielen und komplexen Herausforderungen letztendlich zu kämpfen. Das stelle ich mir irgendwie ganz, ganz komisch vor, dass du weißt, ich kann mich körperlich fit halten in den eigenen vier Wänden irgendwie oder weitestgehend, aber ich auf manche Dinge habe ich keinen Einfluss, die dann letztendlich meine Leistungsfähigkeit trotzdem beeinflussen, weil letztendlich der Sportplatz gesperrt ist. Das stelle ich mir sehr komisch vor, dass man sehr auf dieses von außen angewiesen ist, vielleicht auch noch mehr als die nicht-paralympischen Athleten oder die nicht-behinderten Sportler.
Ja, absolut. Deswegen war ich auch ehrlicherweise so ein bisschen erleichtert, als es dann hieß, die Spiele werden verschoben, beziehungsweise erst abgesagt, dann verschoben, weil es einfach wirklich nicht möglich ist, Schnelligkeit auf dem Waldweg zu trainieren oder irgendwie auf einem Asphaltweg. Na klar kann man irgendwie seinen Körper fit halten, durch Dauerläufe, durch Stabi im Wohnzimmer, aber um wirklich Schnelligkeit zu trainieren, Blockstarts, da brauchen wir wirklich eine Bahn. Und das war ja nun absolut nicht möglich. Ja. Und eine Herausforderung, aber auch wirklich für alle Athleten.
Du hast jetzt gesagt, du warst schon erleichtert dann regelrecht, als dann die Paralympischen Spiele abgesagt wurden. Wie verhält es sich jetzt mit 2021? Ich meine, noch haben wir keinen Impfstoff. Es wurde jetzt in Russland ein Impfstoff zugelassen, der aber meines Wissens nach zumindest noch nicht in ganz Europa zugelassen wird oder noch nicht in anderen Ländern zugelassen wurde. Tickt da bei dir auch so eine Art innere Uhr, die dir sagt, an Tag X müsste so langsam mal ein Impfstoff kommen, damit Olympia stattfinden oder die Paralympischen Spiele stattfinden können? Oder lässt dich das zu diesem Zeitpunkt noch eher kalt und du bist da optimistisch? Beschreib gerne mal deine Gefühlswelt, was 2021 angeht, weil so 100% sicher ist das ja auch noch nicht.
Ja, das ist leider richtig, dass das nicht komplett sicher ist. Aktuell trainieren wir so, als ob die Spiele stattfinden würden. Und darauf ist der Fokus ausgerichtet. Und alles andere liegt ja auch ehrlicherweise nicht in unserer Hand. Natürlich wäre das wirklich, es wäre sauschade, wenn die Spiele nicht stattfinden, weil es ein Traum ist, auf den man hinarbeitet, nicht nur für mich, sondern ich glaube auch für ganz, ganz viele andere Athleten. Aber die Bedingungen, unter denen die Spiele stattfinden können oder müssen, die sind ja nicht von uns beeinflussbar, deswegen lohnt sich das meiner Meinung nach da auch gar nicht, sich den Kopf zu zerbrechen oder irgendwie runterziehen zu lassen.
Das heißt, solche Gedanken sind bei dir jetzt im Alltag gar nicht so präsent und blockieren dann gegebenenfalls auch dein Training nicht?
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, wir trainieren wie, als ob die Spiele stattfinden würden. Wir arbeiten an unserer Leistung. Und wir planen natürlich alles so ein bisschen um den Virus herum. Also fliegen jetzt vermutlich nicht im Dezember ins Trainingslager, wo wir sonst immer hinfliegen würden, sondern suchen uns irgendwie was in Deutschland, wenn überhaupt. Das sind alles so Sachen, die stehen noch nicht fest. Aber alles doch mit dem Ziel Tokio 2021.
Ich finde das alles, das ganze Thema sehr, sehr interessant. Ich fand das super interessante Einblicke und drücke natürlich fest die Daumen, dass Tokio 2021 dann stattfinden kann und dann vielleicht auch die 45,07 Sekunden auf den 400 Metern auch fallen. Würde mich im doppelten Sinne freuen. Vielen Dank für die Einblicke und liebe Grüße ins Homeoffice an Johannes Flors. Danke.
Ja, herzlichen Dank.